rausholen, wenn ihr das noch nicht getan habt, und Philipper 2 aufschlagen. Philipper Kapitel 2. Und lasst uns lesen die Verse 5 bis 9. Philipper 2, Vers 5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum, aus diesem Grund, als Resultat, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und diese Verse haben wir uns letzten Sonntag angeschaut. Und wir haben darüber gesprochen, was Jesus für uns getan hat, wie wunderbar das war, was Jesus für uns getan hat. Ich habe schon im ersten Gottesdienst erwähnt, ich habe heute Morgen oder gestern Abend habe ich gelesen, dass viele Historiker der Meinung sind, dass es sich bei diesen Versen um eines der ersten Kirchenlieder handelt, eines der ersten Lieder, die die frühe Gemeinde gesungen hat, Lobpreislieder. Fand ich cool. Aus irgendeinem Grund habe ich da gesessen und habe mir dann vorgestellt, wie damals und wie wir das gelesen haben am letzten Sonntag, mich segnet sowas. Aber wir haben uns diese Verse angeschaut, wir haben gesehen, was Jesus für uns gemacht hat. Wir haben gesehen, dass Jesus Gott war, wir haben gesehen, dass er Gott ist, wir haben gesehen, dass er immer Gott sein wird, aber dass er trotzdem die Ewigkeit verlassen hat, in Raum und Zeit hineingetreten ist, sich völlig entäußert hat, sich selber gedemütigt hat, erniedrigt hat für uns. Wir haben gesehen, dass er in Knechtsgestalt erfunden wurde, dass er ein Mensch wurde, Knecht wurde, Diener wurde, dass er als Diener gekommen ist. Wir haben immer das, als ich mich gerade bekehrt habe, hat die Leute, wo wir uns bekehrt haben, immer gesagt, ja, darum heißt das Gottesdienst, das ist so toll, weil Gott dient uns. Und dann habe ich irgendwann andere Christen getroffen, ach Quatsch, das ist doch totaler Blödsinn, wir dienen Gott, darum heißt das Gottesdienst. Beides. Wir dienen ihm und er dient uns, aber auch er kam, um uns zu dienen. Jesus kam, übrigens Gottesdienst ist nicht nur wir Gott, er uns, sondern auch wir zusammen, aber andere Predigt. Aber er entäußerte sich selbst, das heißt, er demütigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod und nicht nur das alleine wäre genug gewesen, aber zum Tod am Kreuz. Einer der demütigsten, brutalsten, öffentlichsten Tode, die Menschen sich je erdacht haben, das römische Kreuz. Und Jesus hatte alles und hat alles gegeben, um unsertwillen, für uns. Und darum, sagt die Bibel, aus diesem Grund hat man ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Aus diesem Grund hat er, wir haben es gelesen, alle Autorität empfangen im Himmel und auf Erden. Jesus war bereit zu geben und zu tun, was auch immer nötig war. Er war bereit zu leiden, er war bereit sogar zu sterben, wenn es bedeutete, dass der Wille Gottes so zustande kommt. Und das Wort sagt uns hier, Vers 5, wir haben es gelesen, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Andere Übersetzungen sagen, eignet euch die Gesinnung Christi Jesu an. Oder ihr müsst in eurem Leben so denken und handeln wie Christus Jesus. Oder habt dieselbe Haltung und Absicht und demütige Gesinnung, die in Christus war. Lasst ihn euer Vorbild in Demut sein. Das heißt, er zeigt uns dann hier all diese Dinge, die Jesus für uns gemacht hat. All diese Dinge, zu denen Jesus bereit war, nur damit der Wille Gottes zustande kommt. Und dann dreht er sich um und zeigt auf uns und sagt, und jetzt ihr. Ihr auch. Jetzt bist du dran. Gleiche Gesinnung, gleiches Denken, Bereitschaft, Absicht, Lebensplan und die gesammelte charismatische Christenheit sagt, bitte was? Aber im Grunde ist es genauso. Er fängt an mit so genau diese gleiche Gesinnung, das gleiche Denken, die gleiche Bereitschaft. Das muss in euch sein, die auch in Jesus war. Und dann kommt die ganze Liste, was er bereit war für uns zu tun und was das Resultat dessen war. Und das möchte ich mir ein bisschen anschauen in den 2,5 Stunden, die ich noch habe. Lasst uns zu 1. Petrus 2 gehen. 1. Petrus Kapitel 2. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 2 von jemandem, der unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben hat. Wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Wir wissen, dass Petrus geschrieben hat, so wie der Heilige Geist es ihm gesagt hat. Aber wir lesen hier auch von jemandem, der die Leiden Jesu und das, was Jesus zu uns gemacht hat, hautnah miterlebt hat. Der dabei war, der in den intimsten Momenten bei Jesus war, Jesus gut gekannt hat, wie vielleicht nur noch zwei andere. Und derjenige schreibt hier in 1. Petrus 2 und Vers 20 und 21: Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Einfach mal wirken lassen. Und dann Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das heißt, wenn wir um Leiden um Christi willen oder Leiden, weil wir Gutes tun oder Leiden um der Gerechtigkeit willen, weil wir Gutes, Gerechtes getan haben und trotzdem leiden. Wir sind bereit, diese Dinge zu tun, obwohl sie zu unserem Nachteil sind, obwohl sie unbequem sind, obwohl sie gerade nicht so schön erscheinen, aber trotzdem, weil es richtig ist, weil Gott es gesagt hat, weil es das Gerechte ist. Aus dem Grund tun wir es, sind bereit, es zu tun und auch zu leiden. Dieses ganze Thema, Jesus in diesem Vorbild zu folgen, ist eines dieser Themen, die in der Geschichte der Christenheit ziemlich oft missverstanden wurden und auch ziemlich viel Spaltung gebracht haben in der Christenheit. Wir sehen in diesen Versen, und ich glaube, dass diese Spaltung kommt durch ein falsches Verständnis von zwei Kategorien, die wir in der Bibel sehen, in der ganzen Bibel. Und ich möchte diesen Vers nehmen, um das ein bisschen aufzuzeigen. Wir lesen nämlich in diesem Vers, in Vers 21, lesen wir von zwei Wahrheiten. Das eine ist, Jesus hat für uns gelitten. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass er uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass wir seinen Fußstapfen folgen. Das heißt, wir sehen, Jesus hat für uns gelitten und er hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Jetzt ist es so, das wissen wir aus der Bibel, dass wenn die Bibel sagt, Jesus hat für uns gelitten, dann heißt das, dass er an unserer Stelle gelitten hat. Jesus ist unser Stellvertreter. Er hat uns an dieser Stelle vertreten. Etwas, was wir eigentlich hätten leiden müssen, etwas, was wir eigentlich hätten ertragen müssen, hat Jesus für uns ertragen, weil er an unsere Stelle treten konnte. Das heißt es, wenn wir von dem stellvertretenden Werk Jesu sprechen. Er hat es für uns getan. Wir hätten eigentlich da hängen müssen. Wir hätten das eigentlich leiden müssen, aber er hat es getan, stellvertretend für uns. Das bedeutet also, es gibt Dinge, die Jesus an unserer Stelle erlitten hat und das bedeutet gleichzeitig, wir müssen die nicht mehr erleiden, weil er sie an unserer Stelle erlitten hat. Genauso wahr ist es aber auch, dass es Dinge gibt, die Jesus getan hat und Dinge gibt, die Jesus erlitten hat, die er getan hat und erlitten hat, um uns Vorbild zu sein und von dem er von uns erwartet, dass wir diesem Vorbild folgen sollen. Die Bibel sagt, die seinen Fußstapfen, dass wir bereit sein müssen, auch Wege, die er gegangen ist, zu gehen, die Bibel mit Leiden bezeichnet, die unbequem sind, die nicht so viel Spaß machen, die nicht so schön sind. Und wir haben es halt in der Christenheit so, manche konzentrieren sich einfach auf diesen Teil, dass Jesus ja für uns gelitten hat, also müssen wir nicht mehr leiden. Und auf einmal ist alles, was irgendwie unbequem oder gerade nicht so passend oder nicht so ganz angenehm ist, ist auf einmal vom Teufel. Das ist satanisch, das muss ich nicht, das ist weg damit, das kann ja nicht Gott sein, weil Gott liebt mich ja. Und das sind die Leute, wo man so Sachen hört wie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das von mir erwartet. Gott setzt Leute ja nicht unter Druck. Erzähl das mal den Leuten, die in Syrien unter Verfolgung leben, um Christi willen. Erzähl denen mal, dass für Christus Leben nicht auch Druck heißen kann. Das ist so ein westliches, schönes Denken, was man sich so zurechtgelegt hat. Das alles ist irgendwie, alles muss in Ordnung und schön sein. Shalom. Wir sind alle Friede, glücklich. Weil Gott will ja, dass wir glücklich sind. Und Amen, Gott will, dass wir glücklich sind. Nur leider hat es sich bei uns dann manchmal breit gemacht in unserem Kopf, dass das der Standard ist. Wenn das jetzt etwas ist, wo ich mich in dem Augenblick nicht glücklich fühle, kann es ja nicht Gott sein. Es ist sehr kurz gedacht, es ist sehr menschlich gedacht, aber so sind wir nun mal. Und dann gibt es aber eben andere, die schauen nur auf den Teil, der sagt, dass Jesus uns ein Leidensvorbild hinterlassen hat. Christentum gleich Leiden. Und wenn es sich nicht gut anfühlt und wehtut und oder zumindest irgendwie so uns gegen den Strich geht, dann muss es ja Gott sein. Weil Christentum ist ja Leiden. Und man hat dann diese beiden extremen Ansichten und die Wahrheit ist, wie meistens, in der Mitte. Oder irgendwo da in der Mitte. Und deswegen möchte ich mir mit euch einfach ganz schnell in den, jetzt sind es nur noch 2 Stunden, die mir bleiben, ein paar Lebensbereiche anschauen, einfach ein paar Bereiche anschauen, die wir alle kennen und einfach mal angucken, wie sich das da verhält, in welche der beiden Kategorien das passt. Ist es etwas, was Jesus an unserer Stelle erlitten hat, sodass wir es nicht mehr erleiden müssen? Oder ist es etwas, was Jesus erlitten hat und er hat gesagt, das ist ein Vorbild für euch, das ist etwas, dem sollt ihr folgen? Nehmen wir zum Beispiel das Thema Versuchung. Jesus ist während seines irdischen Dienstes versucht worden. Und immer dann, wenn wir das sagen, denken wir alle an Jesus in der Wüste. Gefastet, Teufel kommt, 3 Versuchungen, Jesus ist siegreich, preist den Herrn, der Teufel verschwindet und das war's. Die Bibel sagt uns aber zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 15, dass Jesus in allem versucht wurde, wie wir. Teil davon, dass er Mensch geworden ist wie wir, ist auch, dass er in allem versucht wurde wie wir. Die Hälfte von euch kann jetzt mal weghören, ich rede jetzt zur anderen Hälfte. Jesus war ein Mann. Das heißt, Jesus hatte die gleichen Herausforderungen und hormonellen Kämpfe, mit dem jeder andere Mann zu kämpfen hat. Wir reden hier nicht einfach nur eine kleine Zeit und die war auch ganz passend, weil da war gerade einer daneben, der das aufschreiben konnte und jetzt haben wir es in den Evangelien stehen. Nicht nur davon reden wir, wir reden davon, dass Jesus Mensch wurde wie wir und in allem versucht wurde wie wir. Okay, ihr Frauen habt vielleicht eure eigenen Versuchungen, aber da weiß ich nichts von. Schuhe kaufen wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt. Aber das ist vielleicht so Stereotyp. So, ich darf das nicht sagen, weil ich habe mehr Schuhe als meine Frau. Und teurere Schuhe als meine Frau. Insofern, ich sage ihr, sie soll sich Schuhe kaufen, sie will nicht. Deswegen sage ich ja, die Stereotypen sind nicht immer. So, wo waren wir? Versuchung. Ich gebe ständig der Versuchung nach, vom Thema abzuschweifen. Aber Jesus erlitt Versuchung in seinem Leben. So, ist es jetzt etwas, wo Jesus sich umdreht und sagt, das habe ich für euch erlitten, ihr müsst keine Versuchung mehr erleiden? Oder ist die Bibel voll davon, dass wir nach wie vor versucht werden, dass es nach wie vor Anfechtungen gibt, dass es nach wie vor Versuche des Feindes gibt, uns wegzuziehen vom Willen Gottes, sei es einfach durch Sünde oder einfach durch Ablenkung, Lebensprioritäten, alles Mögliche. Sehen wir das in der Bibel nach wie vor? Ja. Und Jesus hat gesagt, klar, der Teufel ist da und der Teufel versucht zu kommen. Er versucht zu stehlen, töten, zu zerstören. Der Teufel versucht, wie ein brüllender Löwe umherzugehen und zu gucken, wen er verschlingen kann. Ja, es ist Versuchung. Und er sagt, widersteht dem standhaft im Glauben. Das heißt, das ist etwas, das hat Jesus gelitten, aber er hat uns ein Vorbild gegeben, wie man es erleidet und wie man damit umgeht. Denn jetzt sehen wir Jesus in der Wüste und wir sehen genau, wie er mit der Versuchung umgeht. Wir sehen, von wem die Versuchung kommt und wir sehen auch, wie er siegreich sein konnte in diesen Versuchungen. Das heißt, hier haben wir Fußstapfen, hier haben wir ein Vorbild, einen Weg, wo Jesus gesagt hat, ich bin den gegangen und ihr müsst den auch gehen. Nächstes Thema, Krankheit. Hat Jesus Krankheit ertragen? Das finde ich so schön, dass ihr jetzt überlegt. Vielen Dank. Weil in seinem irdischen Leben vielleicht nicht, aber in der Bibel steht in Jesaja 53, wenn ihr das wörtlich lest, in 53 Vers 10, eure Bibelübersetzung sagt wahrscheinlich, es gefiel Gott, als er Jesus am Kreuz sah, es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen oder er hat ihn leiden lassen. Es heißt eigentlich wörtlich im Hebräischen, er hat ihn krank gemacht. Als Jesus am Kreuz hing, trug und erlitt er Krankheit. Steht im Alten Testament, Neuen Testament und auch dazwischen in Matthäus. Er hat Krankheit und Schmerzen, unsere Krankheit und Schmerzen auf sich geladen. Das heißt, er wurde nicht einfach so krank, er litt das für uns. An unserer Stadt, an unserer Stelle. Das heißt, wenn er es an unserer Stelle getragen hat, müssen wir es nicht mehr tragen. Die Versuchung kommt, der Angriff kommt, natürlich, aber wir wissen, hier haben wir einen Bereich, Jesus hat ihn uns gezeigt. Und genauso wie Jesus uns gezeigt hat, wie wir uns in der Anfechtung verhalten sollen, ist hier eine Anfechtung, wo er sagt, das müsst ihr nicht annehmen. Da müsst ihr nicht drunter bleiben. Ich habe einen Weg geschaffen, um da rauszukommen. Das heißt, Krankheit, da sieht es anders aus. Durch seine Wunden, sagt die Bibel, sind wir geheilt. Dann gucken wir uns Verfolgung an. Schönes Thema. Jesus wurde verfolgt. Das heißt ganz spezifisch, es gab richtig Augenblicke, wo die Juden sich zusammen gesagt haben, ab jetzt verfolgen wir ihn, ab jetzt sind wir da, wo er ist und machen ihm das Leben richtig schwer. Und er ertrug das. Heißt das, weil er Verfolgung erlitten hat, müssen wir sie jetzt nicht mehr erleiden? Oder ist es tatsächlich so, dass von Anfang an Verfolgung Teil des christlichen Lebens war? Teil der Urgemeinde, von Anfang an. Wir sehen in der Bibel, dass Jesus verfolgt wurde und Jesus hat nie gesagt, dass wir das nicht mehr leiden müssen, im Gegenteil. Und ich möchte mir das schnell angucken in Johannes 15, Johannes Kapitel 15, dass Verfolgung in welcher Form auch immer Teil unseres Lebens mit Jesus ist. Und es ist anders. Wir hören die Geschichten von Flüchtlingen, wir hören die Geschichten aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, teilweise aus China. In allem ist es ein bisschen anders. In China wird dir nicht der Kopf abgeschlagen, wenn du Christ bist. Das ist woanders. Aber in China gibt es dafür andere Konsequenzen, wenn sie dich erwischen bei gewissen christlichen Praktiken. In Deutschland hast du vielleicht die chinesischen Konsequenzen oder die syrischen Konsequenzen auch nicht zu tragen, aber auch hier gibt es eine Form von Verfolgung, wenn du das predigst, was Gott in der Bibel sagt. Es kann wirtschaftliche Konsequenzen haben, du kannst deinen Ruf verlieren, alle möglichen Dinge. Das heißt, irgendeine Form von Verfolgung ist immer irgendwie da. Warum? Weil Jesus es erlitten hat und Jesus hat gesagt in Johannes 15 und Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Wenn du heute aufstehst und nur das sagst, was Jesus gesagt hat, darfst du schon Verfolgung erleben, auch in diesem Land. Trotzdem, preis den Herrn, können wir hier drin sitzen und brauchen keine Angst haben, dass quietschend draußen irgendwelche Einsatzwagen halten und durch diese Tür Einsatzkräfte gestürmt kommen, um uns herauszuholen. Preist den Herrn. Trotzdem gibt es eine Form von Verfolgung. Und die wird es immer geben, weil es nicht etwas ist, was Jesus erlitten hat und gesagt hat, das war's jetzt für euch, sondern im Gegenteil. Er hat gesagt, im Gegenteil, wenn es bei mir so war, wird es bei euch genauso sein. Weil schließlich sagt er ja das Gleiche, was ich sage. Also wenn sie mich verfolgt haben, warum sollten sie euch dann nicht verfolgen? Das heißt, tatsächlich gibt es dieses Element. Liebe. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus gab. In der Bibel heißt es, dass Jesus uns so sehr geliebt hat. Reicht das jetzt? War es das jetzt? Er hat das ja gemacht. Er hat Liebe und ausgegossen und so und Geist der Liebe und alles wunderbar. Das reicht jetzt. Das war es jetzt. Das heißt, wir sind jetzt völlig davon befreit, nett zueinander zu sein, freundlich zueinander. Ist ja Gott. Ne? Kann man sich ja bei Gott abholen. Wir können uns ja richtig anranzen, so wie wir gerade, wie uns gerade danach ist, weil ja, Gott ist doch Liebe. Nee, im Gegenteil. Weil Gott Liebe ist und weil er in uns lebt und weil er uns den Geist der Liebe gegeben hat, möchte er, dass wir in Liebe wandeln. Und auch hier hat Jesus zum Beispiel eindeutig gesagt, liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Das hat für mich sehr viel von, habt die gleiche Gesinnung, die auch in mir war. Seid bereit, auch die Dinge zu tun, auch füreinander, die ich getan habe. Es ist also nicht nur, wir dienen Gott, er dient uns, preist den Herrn. Das ist aber so schön, das ist so einfach, weil Gott ist ja perfekt. Sondern es kommt eben auch das Element, wir untereinander, füreinander, zueinander, aber andere Predigt. Zwei Dinge habe ich noch. Werke. Bedeutet das Werk Jesu am Kreuz, dass wir jetzt gar nichts mehr machen müssen, nie mehr, dass wir einfach nur da sitzen können? Gemeinde heißt, wir sitzen da und drehen die Daumen und hören dem Lobpreisteam zu. Ach, Entschuldigung, ich vergaß. Es gibt ja kein Lobpreisteam, weil wir machen ja nichts mehr. Ihr könnt da auch gar nicht sitzen, weil das hat auch jemand aufgestellt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Klar, natürlich, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, sein Werk, uns gerecht zu machen, Heilung, Befreiung, ewiges Leben, das gilt, dem ist nichts hinzuzufügen. Er hat es vollbracht, alles wunderbar. Trotzdem wurden wir geschaffen, heißt es, in Christus Jesus zu guten Werken. Dinge, die wir tun sollen. Und Jesus hat sogar gesagt, in Johannes 12, er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das heißt, wer an mich glaubt, soll nicht nur die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Bereitschaft, er soll auch die gleichen Werke tun. Heißt das, dass wenn du deinen Nachbarn, wenn du möchtest, dass dein Nachbar Jesus kennenlernt, heißt das, dass du für deinen Nachbarn ans Kreuz gehst? Hey, tust doch die gleichen Werke, die Jesus tat. Nein, es geht natürlich um die Dinge, die er uns als Vorbild gegeben hat und nicht um die Dinge, die er für uns gelitten hat. Aber vielleicht könnt ihr sehen, dass da in manchen Bereichen fällt es uns sehr leicht, diese Unterschiede zu machen. Wir hören das und denken, was ist denn das überhaupt für ein Punkt? Und bei anderen Bereichen ist dann so dieses, ach ja, nee, stimmt. Da hat er mir ein Vorbild hinter und das hat er für mich. Es gibt so ein paar Bereiche, da sind wir oft uns selber manchmal nicht so einig. Und das letzte Beispiel, geben. Das aufopfernde Geben Jesu, dass Jesus sich selbst entäußert hat, selber Verzicht, das Wort spricht von Verzicht, dass Jesus auf Rechte, Privilegien, Ansprüche verzichtet hat, als er Diener wurde. Heißt das, dass wir jetzt einfach alles, was wir haben, einfach bei uns halten können? Preist den Herrn, Jesus ist gekommen. Sprüche 11 gilt nicht mehr für uns. Wir müssen gar nichts mehr irgendwie geben, weggeben, durch uns fließen lassen. Es ist alles unser, meins, meins, meins. Ich war so kurz davor, gewisse Anspielungen auf. Aber ich lasse es. Dann heißt das jetzt, dass wir alles für uns behalten sollen oder genau das Gegenteil? Sagt Jesus nein, weil, darum ihr, hat er uns ein Vorbild hinterlassen in seinem Geben, in seiner Bereitschaft zu verzichten, vielleicht sogar auf Dinge, auf die er eigentlich hätte bestehen können. Aber weil er Diener wurde, weil er uns dienen wollte, hat er darauf verzichtet und hat gesagt, gleiche Liebe untereinander, gleiche Liebe für Gott, weil ich euch zuerst geliebt habe. Das heißt, er hat uns nicht davon erlöst. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge einfach bei uns behalten. Er hat uns ein Vorbild gegeben. Wir sitzen nicht da mit all unseren Talenten und all unserer Zeit und all unseren Ideen und all unserem Geld und so und halten das immer ständig irgendwie bei uns, weil es ist ja meins. Sondern er hat uns ein Vorbild gegeben. Fußstapfen, denen wir folgen sollen. Und da sehen wir schon, es braucht unsere Bereitschaft, unser Willigsein, unser Gewilltsein, aktiv diesen Weg zu gehen. Er hat nicht gesagt, oh, da wird alles automatisch passieren. Wie viele von euch kennen Christen? Vielleicht ihr selbst, ich auch. Es gibt Situationen, wo du weißt, ich sollte jetzt eigentlich was von Jesus sagen, aber du weißt, was die Konsequenzen wären in dieser Situation und du hältst den Mund. So. Nicht gut. Aber ein Bereich, wo wir lernen können. Das ist nicht die Gesinnung, die Jesus hatte. Nur weil das jetzt unbequem für mich gewesen wäre und überhaupt und zeitlich, und damit würde ich jetzt eine Diskussion anfangen und eigentlich will ich doch weg hier. Das war nicht der Gedanke Jesu. Das heißt, er hat etwas, dem wir bewusst folgen, wo wir bewusst die Entscheidung treffen müssen. Es gibt Situationen und Dinge, da passiert das nicht einfach so. Wir müssen bewusst sagen, ich tue das, was Jesus getan hat. Ich habe die Haltung, die Jesus hatte. Egal, ob das jetzt für mich unbequem ist oder nicht. Mir ist aufgefallen, wie leicht es mir gefallen ist, zu lügen. Gar nicht bewusst, gar nicht irgendwie aus einem, in Anführungsstrichen, bösen Herzen. Einfach, ich war an der Arbeit, also nicht immer, früher, als ich noch jung war, ich habe gearbeitet in einer sozialen Einrichtung, die auch Umzüge gemacht hat, Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung und so weiter. Und ich habe an der Rezeption gesessen, habe die Anrufe entgegengenommen, die Tourenplanung gemacht für die LKWs, die rausgingen und so weiter. Und wie leicht es mir fiel, dass wenn mein Chef reinkam, der sehr einschüchternd war, einer von diesen einschüchternden Chefs, du hörst nur die Stimme und sofort Adrenalin hier oben. Und immer wenn der, und so, ja, ist das und das schon erledigt? Ja. Okay, gut. Weißt du, so halt, fällt einem halt leicht. Ne? Ja, und man rechtfertigt das dann so, ja, nee, ich mach's ja gleich. Ist ja okay, ich hab ja gesagt, ist erledigt, Chef. Und dann mache ich's, ist ja irgendwie noch okay. Ist nah genug dran zeitlich, dass es keine Sünde ist. Wir haben ja so unsere... Man hätte genauso gut sagen können, nein, aber vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben, ich werde sofort machen. Hätte man auch sagen können, nee, man legt sich das irgendwie schön zurecht, wie man es eigentlich machen sollte. Und da habe ich mich irgendwann entschieden, nein, ohne nachzudenken, sage ich einfach immer die Wahrheit, egal was das für mich bedeutet. Am nächsten Tag war es so, ich war unter anderem dafür verantwortlich, zu einem gewissen Zeitpunkt, die Post wurde damals immer um 3 geleert, der Briefkasten, früher war das noch so, die Post wurde, hat man noch Post verschickt, wurde immer um 3 geleert, der Briefkasten. Und meine Aufgabe war es, dann immer kurz nach der Mittagspause, kurz vor 3 hinzugehen und die Post zum Briefkasten und einstecken. Und irgendwann war es dann nach 3, 3:30, 4:00, irgendwie sowas, auf jeden Fall zu spät, ich habe es verpasst. Und sehe auf einmal in der Ablage direkt neben mir wieder so ein Stapel Briefe liegt. Und ich wusste auch, dass da ein paar Briefe drin waren. Das war super wichtig, dass sie so schnell wie möglich rausgingen. Das heißt, ich sehe die, nehme die Briefe, packe sie in meine Tasche und sage, okay, auf dem Nachhauseweg, weil jetzt ist ja egal. Wird ja eh erst am nächsten Morgen geleert. Also auf dem Nachhauseweg machst du dann, Briefe sind weg, keiner sagt was. Wo sind die Briefe, Alex? Weg. War ja nicht wirklich gelogen. Sie waren ja nicht mehr da. Sie waren in meiner Tasche hinter mir. Er wollte auf Nummer sicher gehen, dass der Brief auch wirklich abgeschickt wird. Also weg. Kam die Frage, wo denn? Ja, schade. Hat nicht geklappt. Ich in meiner Tasche. Ich habe vergessen, sie wegzubringen. Ja, okay. Und weg. Und ich, oh, danke, Jesus. So, das heißt nicht natürlich, dass er einen ständig immer vor solchen Dingen bewahrt. Aber es war dann so, ich habe dann einfach von da an gesagt, okay, ist egal wie. Es war dann so meine Trainingsphase, wo ich noch versucht habe, drum rumzukommen. Aber ich habe dann irgendwann entschieden, okay, egal wie komisch das kommt, du sagst die Wahrheit und kommt schon irgendwie. Ich sage nicht, dass ich seitdem nie mehr in irgendwelche Versuchungen kam. Aber es ist wichtig, dass wir bewusst diese Entscheidung treffen, die gleiche Gesinnung in uns haben, das gleiche Denken, die gleiche Haltung. Und das ist größtenteils eine Entscheidungssache. Nicht nur, aber größtenteils dieselbe Haltung zu haben, die Jesus hatte. Oder wie es andere Übersetzungen sagen, dass wir in unserem Leben denken und handeln wie er, dass wir ihn zu unser Vorbild sein lassen, unser Vorbild der Demut. Und das wird uns in allen Bereichen unseres Lebens berühren. Genauso wird es uns aber auch in allen Bereichen unseres Lebens segnen. Weil wir das tun, was Gott sagt. Und immer dann, wenn wir das tun, was Gott sagt, wird es gut werden. Und stellt euch eine Gemeinde vor, wo alle zueinander, Gott gegenüber, der Welt gegenüber, die Gesinnung haben, die Jesus auch hatte. Stellt euch so eine Gemeinde vor. Ist das nicht schön? Da hat man nie mehr dieses, oh, Arbeit zu Ende und jetzt muss ich auch noch Freitagabends zum Wordfest. Diese Gedanken kommen nie wieder. Man kann es kaum erwarten, weil da sind die Leute, die gleiche Gesinnung haben, wie auch in Jesus war. Also, die gleiche Gesinnung, das gleiche Denken. Wir wollen unsere Gedanken, unseren Sinn erneuern. Dieses Jahr, wir haben gesagt, 2017 ist das Jahr des Gebens in unserer Gemeinde. Wir wollen uns von Gott, von seinem Wort, durch seinen Geist erneuern lassen in unserem Sinn. Alles, was wir für Gott tun, beginnt im Grunde mit einer Erneuerung unseres Denkens. Auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, lass uns die Entscheidung treffen, wir werden den Weg Jesu gehen, wir werden die Gesinnung Jesu haben und wir werden ihm erlauben, uns gewisse Dinge beizubringen. Amen. Amen.
Super, Jesus macht alles neu. Jesus kann jeden Bereich in deinem Leben neu machen, egal ob es Finanzen sind, ob es Beziehungen sind, ob es Krankheit in deinem Körper ist, wo er dir Heilung geben kann. Dieses Neue, was Jesus in uns schaffen kann, fängt damit an, dass wir unser Leben Jesus geben. Fängt damit an, dass wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Das ist der allererste Schritt zu den neuen Dingen, die Gott in unserem Leben neu machen kann. Und dieses, dass wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, diese Einladung haben wir in jedem Gottesdienst. Weil wir möchten nicht, dass jemand in diesen Gottesdienst kommt und nach Hause geht und denkt, boah, das waren ja alles tolle Sachen. Das ist wohl automatisch so in jedem, der hier in den Gottesdienst kommt. Nein, dieses neue Leben ist nichts Automatisches. Das hat mit einer Entscheidung zu tun, die jeder von uns treffen kann. Jeder hat von Gott den freien Willen bekommen. Jeder von uns kann das Geschenk, was Gott uns gemacht hat in Jesus, als Jesus gekommen ist auf diese Erde und die Sünde der Menschen auf sich genommen hat, diese Ursache für die Trennung, die wir von Gott hatten, diese Sünde, all das hat Jesus auf sich genommen, hat die Strafe dafür getragen, so damit jetzt, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dass diese Trennung, die wir zwischen uns und Gott hatten, dass die überwunden ist. Das ist der Bibelvers, den Pastor Alex am Anfang erwähnt hat. Alle, die ihn angenommen haben, die ihn als Herrn und Erlöser angenommen haben, die haben das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und diese Einladung besteht auch heute. Wir werden den Gottesdienst jetzt gleich abschließen. Wer Jesus heute als seinen Herrn und Erlöser annehmen möchte, wer dieses Geschenk von Gott annehmen möchte, damit dein Leben neu wird, dann kannst du hier nach vorne kommen, beziehungsweise hier in diese Gebetsecke. Da ist ein Team von Menschen, die sich gerne mit dir unterhalten, wenn du noch Fragen hast, die mit dir beten, wenn du sagst, ja, ich will Jesus, ich will dieses neue Leben anfangen. Okay, wer Jesus annimmt, tritt nicht automatisch einer Gemeinde bei. Er kommt auch nicht zu einer Organisation, sondern er trifft seinen Erlöser. Das ist das Gute. Es ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Wir freuen uns auf dich, wenn du kommst und Jesus annehmen möchtest. Wer Jesus schon angenommen hat als seinen Herrn und Erlöser. Und ich weiß, das sind viele von hier. Aber ihr seid noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, überall. Wer dieses Erlebnis noch nicht gemacht hat, aber das machen möchte, der kann auch gerne kommen. Dort in der Gebetsecke sozusagen warten Leute auf dich, die dir helfen, wenn du Hilfe brauchst, wenn du eine Bibelstelle dafür brauchst oder nicht so richtig weißt, wie geht denn das? Okay, das war's an Einladungen heute. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntagnachmittag und ich hoffe, wir sehen uns entweder unter der Woche oder nächsten Sonntag wieder. Okay?